Geschwister und Freunde, das ist ein Wort, das wenige Wochen vor der Geburt von Jesus, also wenige Wochen vor Weihnachten, gesprochen worden ist, eben nach der Geburt von Johannes, dem Täufer, und kurz vor der Geburt von Jesus. Und so passt es auch in eine Zeit unmittelbar vor Weihnachten, in einen dritten Adventssonntag. Am Schluss des Abschnitts ist von dem aufgehenden Licht die Rede, das in der Finsternis, im Schatten des Todes erscheint. Das soll ein Gedanke sein, der uns leitet: Licht in der Finsternis, Licht im Schatten des Todes. Und auch in der Lesung, die wir vorhin während des Lobpreises gehört haben, kam dieser Gedanke zum Tragen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Die dunkle Jahreszeit und das Grau in Grau von Regenschauern und Schneetreiben machen uns das ja handgreiflich bewusst, was Dunkelheit heißt. In Tirol, im Inntal zwischen Wörgl und Innsbruck, gibt es einen kleinen Ort Rattenberg. Kein sehr schöner Name, aber ein touristisches Zentrum. Und der Ort liegt unmittelbar an einem Hang, der nach Süden diesen Ort begrenzt. Und das bedingt, dass im Winter, in den 3 Monaten zwischen November und Februar, kein Sonnenstrahl in diesen Ort kommt. Man hat gemerkt, Einheimische ziehen weg, Touristen, Wintersportler bleiben aus. Einheimische, die bleiben, werden motivationsunfähig und sind müde. So etwas wie eine Winterdepression. Und dann hat man beschlossen, oder das war jedenfalls die Initiative des Bürgermeisters, der ein Projekt in Auftrag gegeben hat. Noch ist es nicht umgesetzt, denn es fehlt noch an viel Geld, was das kosten würde. Er hat in Auftrag gegeben, ein Projekt, ein Spiegelsystem zu installieren, 1 Kilometer vom Ort entfernt, in dem die Sonne das Licht reflektiert auf diesen Ort. Eine sehr aufwendige Einrichtung, weil dieser Spiegel beweglich sein muss und so gesteuert wird, dass er je nach tageszeitlicher Sonnenbewegung oder nach dem Sonnenstand von Tag zu Tag, der sich ja immer ändert, genau auf diesen Ortskern Sonnenlicht wirft. Und wenn es denn mal installiert ist, dann ist das sicher ein besonderes Ereignis. Licht aufgehend im Schatten des Todes, in einem Tal, in dem es zwar nicht Todesfälle deshalb gab, aber ein Psychotief und Motivationsverlust. Und so ein Wunder ist eigentlich das, was hier im Wort gleich am Anfang von Zacharias gesagt wird. Es ist sicherlich ein Lobgebet, wir sagen Lobgesang, aber vermutlich hat er es gesprochen oder gebetet. Gelobt sei der Herr, der sein Volk besucht und erlöst hat. Das ist wie ein solcher Lichtstrahl in der Finsternis. Und vielleicht gehen wir dem Abschnitt einmal durch unter dem Gedanken, was heißt loben? Lernen zu loben mit Zacharias, das wäre das, was wir wollen. Und nicht nur im Lobpreis, nicht nur im Gottesdienst, sondern in den Alltäglichkeiten unseres Lebens. Wir kommen in den Gottesdienst mit unseren Alltagseindrücken, auch vielleicht mit den Alltagsbelastungen. Und wir erwarten uns Erfrischung, Aufmunterung, wieder Erneuerung, Motivation. Und das ist berechtigt. Wir warten auf Worte ewigen Lebens. Und das Loben ist ein Schritt, der uns hilft, abzusehen von unseren Belangen und uns zu beschäftigen mit den Eigenschaften Gottes, mit seinen Taten und mit seinem Reden. Und im Bild dieses Sonnenspiegels, dass wir unsere Position, unseren Standort aufrichten und ausrichten auf den Spiegel des Wortes Gottes, der uns dann wieder Licht und Klarheit gibt, jedenfalls für einen ersten nächsten Schritt. Und Zacharias lobt seinen Gott, indem er zunächst auf die Taten Gottes verweist und sie sich in Erinnerung ruft. Er hat besucht und erlöst sein Volk, oder dass er uns errettete, heißt es in den Versen, die jetzt nicht abgedruckt sind. Dass er uns errettete, dass er gedächte der Barmherzigkeit an unseren Vätern. Und das ist eine Kette von Ereignissen, die über die Geschichte Israels ihm vor Augen steht. Von der Berufung Abrahams an, über den Auszug aus Ägypten, aus der Befreiung der Knechtschaft des Sklavenhauses. und nicht nur ein Wunschdenken. Nicht nur etwas, was überliefert ist und sich so halb im Grau des Alltags und der Vergangenheit verloren hat, sondern das ist handfeste Realität. Es sind Begebenheiten, Ereignisse, Tatsachen, Facts, keine Fiktion. Also Tatsachen und nicht Einbildungen oder Wunschdenken. Unser Glaube baut auf Fakten, auf Tatsachen. Aber auch Tatsachen können verblassen oder können verdrängt werden, ganz mutwillig. Machen wir uns das deutlich an einem aktuellen Beispiel. Vor knapp 100 Jahren hat es den Völkermord an den Armeniern in der Türkei gegeben. In den Jahren des Ersten Weltkriegs. Und es wird immer wieder bestritten. Ist das so gewesen? Die Türkei sieht das ganz anders. Es sind 1,5 Millionen Menschen umgekommen auf bestialische Weise. Und der Türkei sagt man, ja, da gab es sicherlich Nationalitätenkonflikte, aber Völkermord doch sicherlich nicht. Und 1,5 Millionen Opfer schon gar nicht. Noch kürzlich sagt der türkische Ministerpräsident an den Westen gewandt, weil es auch um einen EU-Aufnahmeantrag der Türkei geht, ja, gebt uns Beweise, dann wollen wir auch diesen Fall aufarbeiten. Aber Beweise wird man schwer noch finden. Die letzten Überlebenden, die letzten Angehörigen und Zeitzeugen und Nachkommen von Opfern, die sterben weg. Und die Archive werden mehr und mehr ausgedünnt. Man kann Dinge im Laufe der Zeit verwässern. Und vielleicht ist es so, dass in Deutschland in 50 Jahren kein Mensch mehr gegen den Druck der öffentlichen Meinung zu sagen wagt, es gab da doch mal einen Völkermord an den Armeniern. Sollte es der Geschichte Israels nicht auch so ergehen? Sollte sie nicht auch solch ein gleiches Schicksal haben, dass man die Erinnerung verblassen lässt? Ja, da gibt es wenig Beweise. Vielleicht ruhen viele noch im Boden, die archäologisch geborgen werden müssten. Aber was hat man schon gefunden? Sehr, sehr wenig. Und doch bezeugt es die Bibel. Und da ist es klar, dass Historiker, und da schließen sich auch leider Theologen an, sagen, naja, ob das alles so passiert ist, wie es in der Bibel beschrieben ist, das lassen wir lieber mal offen. Das wollen wir mal nicht so ganz konkret nehmen. Aber mit dem, was wir da verwässern an Tatsachen, auch wenn wir keine Beweise haben, können wir nicht Glaubensproben unseres Alltags durchstehen. Ohne Fakten, ohne Realität, ohne das, was wirklich geschehen ist, ist der Glaube den Belastungsproben des Alltags nicht gewachsen. Nicht einmal den Schwierigkeiten unserer Krisen des Alltags, aber vielleicht auch nicht den Verfolgungslagen, die mal auf uns zukommen könnten. Der Glaube braucht keine Beweise, er findet sie auch nicht, aber er braucht Bestärkungen, Tatsachen, die die Bibel bezeugt, aber sehr glaubwürdig bezeugt. Und das Loben beginnt mit dem Aufzählen dieser Fakten, dieser Taten Gottes und der Tatsachen der Erinnerung. Mit dem Dank darüber, mit der Bestätigung, mit dem Aufführen all dessen, was gewesen ist. Paulus sagt einmal, ich weiß, an wen ich glaube. Das ist Wissen, das ist nicht nur Ahnen. Oder ein ähnliches Lied heißt von Ernst Moritz Arndt, ich weiß, woran ich glaube. Hier kommt in einem Satz Wissen und Glauben vor. Wir sagen oft gerne, Glauben fängt da an, wo das Wissen aufhört. Nein, das Glauben hat mit Fakten zu tun, auf die wir unser Wissen stützen. Aber wie sah es denn aus in der Zeit von Zacharias? Da war von der Erlösung des Volkes Israel, wie das mal in Ägypten aus dem Sklavenhaus gewesen ist, wenig zu spüren. Das war wiederum eine Sklaverei, eine Besatzungsmacht Rom, die das Land beherrschte. Und diese Errettung aus der ägyptischen Sklaverei lag anderthalb Jahrtausende zurück. Und doch stützt sich Zacharias darauf, was gewesen ist, und rechnet mit dem, was kommen wird. Von den gegenwärtigen Taten Gottes ist da wenig zu sehen in seinem Umfeld. Aber er rechnet mit den Zusagen Gottes für die Zukunft. Auch gegen den Schein. Und er hat das selbst in seinem Leben durchexerziert, wenige Wochen vorher, als ihm der Engel die Geburt dieses Kindes gegen alle biologische Normalität ankündigt, im Alter noch hier diesen Sohn zu bekommen. Und er musste es lernen. Tatsächlich, Gott hat Wort gehalten. Sein Wort ist glaubwürdig. und fast mit den gleichen Worten, wie der Engel über den erwarteten Sohn Johannes spricht, spricht er nun über den Sohn als Wunschgebet und als Segens- und Lobesgebet über ihn. Da sagte der Engel, als er ihm die Geburt ankündigt, er, Johannes, wird viele zu dem Herrn bekehren und er wird vor ihm hergehen in Kraft und Geist des Elia. Und das greift jetzt fast mit gleichen Worten, jedenfalls mit dem gleichen Gedanken, Zacharias hier wieder auf in den letzten Versen, indem er sagt, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest. Er spricht gewissermaßen über das, was Gott zusagt, wie ein Jurist die Bibel lesen würde. Der schaut überall danach, wo finde ich irgendwelche Normen, Gesetze, Grundlagen, auf die ich meinen Anspruch stützen kann, den ich durchziehen will. Ein Rechtsanwalt für seinen Mandanten. Und hier spricht er von dem Eid, den Gott Abraham geschworen hat. Er ist in den Text, den wir hier haben, jetzt nicht mit enthalten, aber in dem Zwischenraum kommt er in den Versen vor. Den Bund, den Gott mit den Propheten, insbesondere Abraham, und vor allem den Eid mit Abraham, den er geschlossen hat. Und das ist ein Anspruch, auf den er sich gründen kann. Gott hat sich verbürgt, sogar mit einem Schwur, mit einem Eid. Den wird er nie brechen. Gott ist kein Meineidschwörer, sondern er wird den Eid halten. Also, er wird darauf bauen, das wird sich alles noch umsetzen, auch wenn es noch nicht sichtbar ist. Aber das ganz Besondere ist, dass er einmal zurückschaut in die Vergangenheit und die Taten Gottes, die nicht zu leugnen sind, immer wieder in Erinnerung ruft, aber auch in die Zukunft schaut über dem Reden Gottes, was sich erst noch ereignen wird. Das ist mal sehr knapp zusammengefasst, für mich sehr bildhaft, in einem Wort in dem Tagebuch des schwedischen UNO-Generalsekretärs Hammarskjöld, einer der vielen Vorgänger von Ban Ki-moon, der in den 50er Jahren UNO-Generalsekretär war. Er ist beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Man hat dann später in seinem Tagebuch eine Notiz gefunden, einen Eintrag, und da heißt es, für das Vergangene Dank, für das Kommende Ja. Er war selbst durchaus auch jemand, der eine Gottesbeziehung hatte. Und jedenfalls können wir das für uns auslegen als Glaubensdokument. Für das Vergangene Dank, was Gott getan hat, ist sichtbar. Daran halten wir uns fest. Und für das Kommende, was noch nicht sichtbar ist, halten wir fest, Gott hat seine Zusagen gegeben und führt einen guten Weg. Aber Zacharias baut ja nicht nur auf die Zusagen für Israel als Nation. Das lag zunächst mal auf der Hand, davon zu sprechen, auch im Blick auf den Eid, den Abraham bekommen hat, dass das Volk sich mehren wird wie der Sand am Meer. Konnte man jetzt überhaupt nicht von reden. Nein, er sieht, das ist eine Verheißung, die letztlich auf Jesus gemünzt ist. Und da sieht man, Altes und Neues Testament gehören zusammen. Es ist wie der Scheinwerfer, den das Alte Testament auf Jesus wirft und zurückreflektiert zum Verständnis des Alten Testaments. Ohne Jesus kann man das Alte Testament nicht auslegen, nicht verstehen. Da bleibt es uns, wie das Paulus einmal sagt, wie mit einer Decke vor den Augen. Wir können es nicht begreifen. Aber die Voraussagen für Israel als Nation sind damit nicht hinfällig, sind nicht gegenstandslos, aber es kommt etwas Neues hinzu. Das, was Gottes Zusagen des Alten Testamentes betrifft, meint letztlich Jesus. Jesus ist das Licht der Finsternis, das Licht in der Finsternis, das Licht im Schatten des Todes. Und Johannes ist sein Vorläufer, sein Wegbereiter, sein Begleiter auf diesem Weg. Woran denken wir, wenn wir an unsere persönliche Lebenslage, an Finsternis, vielleicht an Schatten des Todes, an Belastung denken, an Ratlosigkeit, an Überforderung, an Konflikte, an Druck? Und das muss man nicht ausführen, da weiß jeder, was er selber aus seinem Alltag von gestern an noch vielleicht einsetzen muss. Und da wird gesagt, die herzliche Barmherzigkeit Gottes hat uns besucht. Kann man das zarter und wohlmeinender und mitfühlender ausdrücken? Nicht nur Barmherzigkeit, sondern eine herzliche, überschwängliche Barmherzigkeit Gottes tritt in unser Leben. Der Platz, an den Gott uns stellt, ist genau für uns abgewogen. Und es hat seinen Sinn, wenn er uns bestimmte Belastungen nicht oder noch nicht abnimmt, sondern uns sie tragen lässt. Von Spurgeon, Charles Spurgeon, dem großen Baptistenprediger in London vor gut 100 Jahren, gibt es das Wort, das mich sehr anrührt: Seine Weisheit legt dir eine Bürde auf. Deine Weisheit ist es, diese auf ihn zu legen. Seine Weisheit legt dir eine Bürde auf. Deine Weisheit ist es, diese auf ihn zu legen. Es ist seine Weisheit, nicht seine Unachtsamkeit oder gar sein böser Wille oder seine Gehässigkeit, uns Lasten aufzulegen. Ja, es wird wörtlich mal in den Klageliedern Jeremias gesagt: Nicht aus Lust plagt und betrübt Gott die Menschenkinder, sondern weil er einen Gedanken damit verbindet. Und es ist nicht unsere Weisheit, wenn wir sie nicht auf ihn wieder zurücklegen, sondern uns damit beschweren, darüber jammern und klagen. Nein, das wäre Kurzsichtigkeit, das wäre Kleinkariertheit. Unsere Weisheit ist es, unsere Lasten auf ihn zu legen. Wie geht es Menschen ohne Jesus, die das Licht in der Finsternis gar nicht wahrnehmen, die sich aber auch gar nicht wie im Schatten des Todes vorkommen? Jedenfalls können sie es überspielen, verdrängen oder sich durch vieles ablenken lassen, sodass sie das gar nicht merken. Aber rechnen wir damit: Alle Menschen, die Jesus nicht kennen, haben irgendwann einmal die Unruhe, die Leere in ihrem Leben, die sie fragen lässt, wozu das alles? Oder die Selbstanklage: Da spricht irgendetwas gegen mich. Ich weiß, ich bin nicht der und nicht die, der ich sein könnte. Und da ist in jedem Menschen irgendwo ganz verborgen, vielleicht ganz verdrängt, überlagert eine Sehnsucht nach bleibendem Rückhalt. Er hat die Ewigkeit ihnen ins Herz gelegt, sagt der Prediger Salomo einmal. Jedem Menschen irgendwo ein Organ, mit dem er Ewigkeitssendungen aufnehmen kann, auch wenn er sie nicht wahrnimmt. Kierkegaard, der dänische Philosoph, hat das mal so ausgedrückt: Was die Zeit nötig hat, lässt sich mit einem Wort sagen: Ewigkeit. Was die Zeit nötig hat, lässt sich mit einem Wort sagen: Ewigkeit. Und das sollte uns motivieren, bei allen Rückschlägen, bei allen verschlossenen Türen, bei allem Desinteresse oder Ablehnung nicht aufzuhören, einzuladen und uns als Wegweiser für Jesus zu betätigen. Und das wird auch in dem Wort hier angesprochen, Vers 75, der hier nicht abgedruckt ist, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang. Das ist unser Dienstausweis. Wir sind erwählt, erwählt, um zu dienen, erlöst, um zu dienen. Und Licht im Schatten des Todes, wer denkt da nicht an das Ereignis der Rettung der chilenischen Bergleute vor wenigen Wochen? 33 Bergleute, die über 10 Wochen in 600 Meter Tiefe eingeschlossen waren. Und es ist für uns alle bewegend gewesen, als dann der Älteste aus dieser Gruppe als 9. in der Reihe der Geretteten geborgen wird. Mit dem Namen Mario Gomez. Genau wie der Stürmerstar von Bayern München. Der Älteste mit 63 Jahren, der, als er oben ankommt, demonstrativ hinkniet und Gott dankt für die Errettung. Und das wird auf allen Kanälen rund um den Globus live übertragen. Und eine Aufschrift auf dem Hemd heißt: Gracias, Señor. Danke dem Herrn. Und diese Eingeschlossenen waren ohnmächtig in ihrer Lage über die ganzen 10 Wochen, ausgeliefert, buchstäblich verflucht, denn jede Rettung konnte nur von außen kommen. Selbst die Gewissenhaftigkeit des Vorgehens oder die Einteilung der Rationen oder das zuchtvolle Umgehen miteinander hätte sie nicht retten können. Auch nicht mal die Gewissenhaftigkeit der Bergleute, wenn nicht hier Gott besonders eingegriffen hätte. Sie waren buchstäblich bis zur letzten Sekunde im Schatten des Todes. Man wusste nicht, wie wird es wirklich gelingen. Ein Experiment, das noch nie in der Größenordnung praktiziert worden ist. Und die erste Fahrt mit der Rettungskapsel war nicht die Fahrt nach oben mit einem Geretteten, sondern es war die Fahrt mit einem Retter, der nach unten stieg. Können wir den verstehen, der das wollte oder der das musste? Und es heißt, es haben sich mehrere bereit erklärt, als die Ersten zu sein, die nach unten fahren. Hier oben war es sicher. Was erwartete sie unten? Zwar alle technischen Überlegungen waren gut ausgefeilt, aber noch nie hatte man einen Beleg dafür, dass das auch gelingen könnte. Und dann geht dieser Retter nach unten. Und was muss das für die Verlorenen unten gewesen sein, erstmals nun einen Retter leibhaftig zu sehen, nicht nur über Funk und Handy miteinander zu verkehren, sondern zu wissen, ja, die Rettung ist buchstäblich vor uns. Wie heißt es im Römer 8, Vers 32, er, der seinen einzigen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns dahingegeben hat, wie ein Retter sich dahingibt in die Tiefe, aus dem sicheren Boden in die unsichere Finsternis und Tiefe. Hier spricht Zacharias, einer, der gerade Vater geworden ist, vor wenigen Tagen. Das ist also ein Wort an Väter, an Großväter, an Eltern und Großeltern. Was wünschen wir uns? Mit diesen letzten Versen wird nochmal die Zukunft dieses Kindes angesprochen. Was wünschen wir uns für unsere Kinder und Enkel? Eine gute Ausbildung, gut, einen Berufsweg, Anerkennung in ihrem Leben, dass sie einen stabilen Werdegang haben. Das ist alles wunderschön. Aber vielleicht vor allem das, was Paulus sich und seinen Nachfolgern und Mitchristen wünscht. Christus ist darum für alle gestorben, dass wir nun nicht hinfort uns selbst leben, sondern dem, der für uns gestorben ist. Und er drückt das so aus, du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Menschen vorbereiten, dass sie Jesus begegnen können. Das ist die Aufgabe von Johannes dem Täufer. Und das wird dann auch zwei Kapitel später, als es um das erste Auftreten von Johannes in der Öffentlichkeit geht, in Lukas 3, so wieder noch einmal betont. Lukas 3, Vers 4. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige richtig. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Berge sollen aus dem Weg geräumt werden, Täler sollen aufgefüllt werden. Wenn ein Erdbeben irgendwo geschehen ist, dann muss erstmal ein technisches Hilfswerk, eine Pioniertruppe, überhaupt den Weg bis zum Unglücksort so räumen, dass schweres Räumgerät überhaupt durch kann. Das sind die Wegbereiter, die den Rettern vorangehen. Berge erniedrigen und Täler auffüllen, Hindernisse, Felsblöcke und Steine aus dem Weg räumen, die anderen den Weg zum Glauben schwer machen. Oder Täler, Schlaglöcher könnten wir jetzt sagen, wo wir so Frostschäden schon sehen, wieder auffüllen, damit es nicht Achsenbruch oder Beinbruch gibt. Die Berge könnten darin liegen für andere, die Felsblöcke, die im Leben liegen, dass sie sagen, der Bibel kann man doch heute nicht mehr trauen. Das ist über Jahrhunderte überliefert, da sind so viele Fehler und Widersprüche. Das ist für mich nicht maßgebend. Gott, der Schöpfer, das ist doch alles überholt. Oder die Täler auffüllen, ihnen Mut zu machen gegen die Meinung aus dem Freundeskreis. Was passiert mit mir, wenn ich mich zu Jesus halte? Die halten mich doch alle für daneben. Oder als Christ muss ich so vieles aufgeben, was ich mir doch in meinem Leben sehr wichtig halte. Der Pfarrer Wilhelm Busch, der zu seiner Zeit in Essen in einem Bergarbeiterviertel Pfarrer war, musste einmal einen verunglückten Bergmann, der einen Steinschlag im Flöz erlebt hatte, besuchen und dadurch querschnittsgelähmt war. Und nun kommt er in dieses Krankenzimmer, da sind eine ganze Reihe Freunde dabei, eine sehr alkoholisierte Stimmung, und er wird da gleich als Pfarrer erkannt und dann ergießt sich ein Wortschwall gegen ihn. Du Pfaffe, wo war dein Gott, als mir dieser Felsbrocken mein Rückgrat zertrümmert hat? Und alle stimmen mit ein. Und es ist nicht mal möglich, überhaupt nur ein Trostwort oder irgendetwas weiterzugeben. Busch sagt nachher, es war mein traurigster Krankenbesuch in meinem ganzen Leben. Und er muss wieder gehen. Aber das lässt ihm keine Ruhe. Und dann bittet er junge Männer aus seinem Gemeindeumfeld, sich doch mal um diesen Kranken anzunehmen und ihn doch noch mal aufzusuchen. Und die haben vielleicht einen besseren Draht, weil sie nicht hauptamtliche Pfarrer sind. Und es gelingt ihnen, ihnen Zugang zu finden. Und es gelingt sogar, eines Tages diesen Mann im Rollstuhl zu einem Gemeindeabend zu fahren. Vielleicht ein bisschen gegen seinen Willen, aber jedenfalls, er ist dahin geschoben worden und sitzt in der ersten Reihe, versteinerte Miene und lässt sich nichts anmerken. Aber das Wunder geschieht, er kommt wieder oder er wird wieder hineingeschoben, dann zu anderen Abenden, und er taut auf, stellt Fragen. Und man merkt, da kommt etwas wie ein Licht in den Schatten des Todes, seines Lebens, bis er wirklich einen bewussten Schritt zu Jesus findet. Und einige weitere Monate später besucht ihn Busch wieder zu Hause, und dieser Kranke weiß, es geht auf mein Ende zu. Er sitzt da draußen in der Sonne in seinem Rollstuhl und sagt, selbst die Pflastersteine lachen mich an. Und wenn ich in der Ewigkeit angekommen bin, dann will ich meinem Schöpfer danken, dass er mir mein Rückgrat zertrümmert hat. Wie, sagt Busch, du bist verrückt. Nein, sagt er, lieber als Krüppel in den Himmel, als gesunder Mensch in die Hölle. Und das ist ein Wunder eines Menschen, der sich gegen jede Voraussetzung zu Jesus gewandt hat und bei ihm Halt gefunden hat. Licht im Schatten des Todes. Wir stehen 12 Tage vor Weihnachten. Wir könnten Wegbereiter in dieser Weihnachtszeit vielleicht für manche sein. Vielleicht sollten wir bitten darum, dass Gott uns mit einem Menschen in dieser Woche in Berührung bringt. Im Geschäft, in unseren Begegnungen, in den Kommunikationen des Alltags, mit dem wir einen Anstoß zum Leben sein können. Indem wir etwas sagen, ach, du feierst auch Geburtstag. Wieso Geburtstag? Ja, Gott hat Geburtstag, Gott hat seinen Sohn gesandt. Das ist eine ganz große Feier, zu der wir alle eingeladen sind. Und das könnte ein Anstoß sein, zumal über Weihnachten nachzudenken. Oder wissen Sie auch nicht, was Sie sich noch für Wünsche einfallen lassen können, die Sie sich gerne zu Weihnachten erfüllt wissen möchten? Ich habe ja schon alles. Und die eigentlich unerfüllten Wünsche sind sowieso unerfüllbar. Ja, gibt es da vielleicht doch jemanden, der hier was sagen kann? Zufriedenheit, Dankbarkeit und Konsequenz in unserem Leben zu wirken. Oder einen Gedankenanstoß weiterzugeben. Ich habe draußen auf dem Infotisch einige Hefte unter dem Stichwort Freude, Geschichten um und zu Weihnachten hingelegt, die man weitergeben kann. Loben heißt wegsehen von unseren eigenen Belangen. Loben heißt rechnen mit den grenzenlosen Möglichkeiten Gottes. Heißt über die Taten Gottes nachdenken von der Vergangenheit und heißt auf sein Wort bauen für die Zukunft. August Hermann Francke, der Waisenhausvater und Gründer in Halle an der Saale, hat also einmal so gesagt, Realist ist, wer mit Gott rechnet. Amen.